Sprüche 19 ab Vers 1. Ich lese Vers 1. Besser arm und ehrlich sein als verschlagen und dumm. Wumm, ja, das ist wieder eine kurze, knappe und deutliche Aussage. Sogar der Volksmund sagt, ehrlich währt am längsten. Lügen kommen doch irgendwann heraus, vielleicht nicht sofort, aber eine Lüge gebiert die andere und man kommt zu Fall, wenn man ein Lügner ist. In der Bibel lesen wir, zu Unrecht erworbenes Gut gedeiht nicht gut. Das Gewissen klagt den Menschen an, der mit unrechten Methoden seinen Gewinn anhäuft oder vermehrt. Deshalb gilt für uns, gerade wenn wir Christen sein wollen, strebe ehrlich nach deinem Besitz und sei zufrieden mit dem, was Gott dir zuteilt. Lieber arm sein und ruhig schlafen können, ein gutes Gewissen haben, als reich sein und ständig unter einem schlechten Gewissen leiden. Natürlich gibt es Menschen, die betäuben ihr Gewissen, aber eigentlich sind die auch nicht glücklich. Da spricht sich die Schuld dann in das Innerste und der Mensch wird irgendwann, ob er es will oder nicht, krank an Geist, Seele und oft auch am Leib. Besser arm und ehrlich sein als verschlagen und dumm. Vers 2. Unbedachter Eifer ist nicht gut. Wer es allzu eilig hat, tritt fehl. Bist du ein Hitzkopf? Willst du immer schnell dein Ziel erreichen? Sprudeln deine Worte genauso schnell, wie du denkst? Das ist nicht gut. Es gilt stattdessen, schalte vor deinem Reden und Handeln zuerst den Verstand ein. Manchmal scheint er geradezu ausgeschaltet zu sein. Es geht gerade so, wie man so impulsiv das fühlt. Das kann aber sehr verhängnisvoll sein für sich selber und für den anderen. Als Christ gilt für uns, bete, bevor du eine Entscheidung triffst. Bete in allen Dingen. Bete ohne Unterlass, sagt uns Gottes Wort. Durchdenke alles gut, bevor du Schritte in deinem Leben gehst. Vor allem Schritte, die dein ganzes weiteres Leben bestimmen. Die Entscheidung für deinen Beruf, die Entscheidung für deinen Ehepartner, die Entscheidung, wo du leben willst, die Entscheidung, ob du Jesus in dein Herz aufnimmst oder nicht. Das ist die allerwichtigste Entscheidung. Ich hoffe, alle haben das im positiven Sinne schon für sich beantwortet und sind Kinder Gottes. Durchdenke alles gut, bevor du Schritt in deinem Leben gehst, denn die sind ganz entscheidend. Unbedachter Eifer dagegen zerstört dich und andere. Deshalb sei nicht hitzig, sondern besonnen und dann wirst du auch im Herrn geborgen sein. Das war zu Vers 2. Unbedachter Eifer ist nicht gut, wer es allzu eilig hat, tritt fehl. Vers 3. Durch eigene Dummheit verdirbt man den Plan, doch wütend ist man auf Gott. Kennst du das auch? Wenn eine Sache gut geht, dann hat man es selber gut gemacht. Mensch, war ich toll, ich habe das hingekriegt. Wenn es aber schief geht, dann ist Gott schuld daran. Habt ihr solche Menschen auch schon erlebt? Ja, Gott, der das alles zulässt, der immer so macht, dass bei mir nichts klappt. Aber wenn ich was erreicht habe, ja, ich bin ein Kerl, ja, oder ich bin eine Frau, die das hinkriegt. So denken doch wir Menschen oft. Wenn es gut geht, bin ich's. Wenn es schief geht, ist Gott schuld. Und man ist dann wütend auf Gott sogar. Dabei ist es, wie unser Vers hier sagt, die eigene Dummheit, die Eigenmächtigkeit, durch die man etwas erzwingen wollte, das dann doch nicht funktioniert hat. Man wollte mit dem Kopf durch die Wand, aber Gott hat ein Stoppsignal gesetzt. Hätte man zuerst nach Gottes Willen gefragt, dann wäre es anders gekommen. Wir haben deshalb keinen Grund, auf Gott wütend zu sein, wenn etwas nicht klappt. Gott will das Beste für uns. Und das ist nicht immer das Gleiche, was wir für das Beste halten. Denn der Herr sieht weiter als wir. Er sieht auch schon das Ende. Und er möchte, dass allen Menschen geholfen werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber nicht jeder lässt sich etwas sagen, Und mancher meint, das Stoppschild, das sei mangelnde Liebe Gottes. Dabei kann gerade das Gottes liebende Hand sein, dass er uns nicht alle Wünsche erfüllt. Und auch bei Gebeten sollten wir sehr demütig sein und warten, bis der Herr eingreift. Das war zu Vers 3, durch eigene Dummheit verdirbt man den Plan, doch wütend ist man auf Gott. Vers 4, Reichtum macht viel Freunde, aber der Arme wird von seinem Freund verlassen. Ist das nicht traurig, dass Leute sich an die Reichen hängen, aber die Armen verlassen? Bist du vielleicht auch so? Wenn ja, dann ist das Motiv Eigensucht. Eigensucht, Egoismus. Man will von dem reichen Menschen etwas bekommen. Man schmeichelt sich so ran. Und den Armen, der einem sowieso nichts bringt, den lässt man links liegen. Aber was kann der mir schon helfen? Ist nichts wert in meinen Augen, so denken dann viele. Das christliche Prinzip dagegen ist ganz anders. Es lautet, wie es im Neuen Testament steht, Gutes zu tun und miteinander zu teilen, vergesst nicht, denn solche Werke gefallen dem Herrn wohl. Deshalb, liebe Seele, halte dich zu dem Geringen und stehe ihm bei, dann wird dein Lohn im Himmel groß sein. Schau nicht auf das Äußere, den äußeren Reichtum, sondern auf das Herz. Reichtum macht viel Freunde, aber der Arme wird von seinem Freund verlassen. Sei kein solcher falscher Freund. Vers 5. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Da gibt es da noch den Vers 9, der ist fast identisch, deshalb lese ich ihn auch gleich im gleichen Kapitel. Da heißt es, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer frech Lügen redet, wird umkommen. Also einmal, der wird nicht entfliehen, das andere Mal, er wird umkommen. Das ist nochmal eine Steigerung. Also er wird von Gottes Gericht erreicht und am Schluss wird er umkommen in seiner Sünde. Das wird hier sogar doppelt betont, auch gerade in diesem Kapitel. Also Gott will uns damit was besonders Wichtiges sagen. Und warum wird das mehrfach betont? Weil falsche Zeugen etwas sehr, sehr Schlimmes sind. Etwas sehr Böses. Du weißt genau, es hat sich anders verhalten und sagst trotzdem falsch aus. So haben sie es ja beim Herrn Jesus gemacht. Und solche falschen Zeugen sind schuld, wenn Menschen zu Unrecht verurteilt werden. Sie sind schuld, wenn andere Menschen ihre Freiheit verlieren, ihren Besitz verlieren, und vielleicht sogar ihr Leben verlieren, da aber noch die Todesstrafe praktiziert wird. Aber die falschen Zeugen mögen sich nicht irren. Sie selber wird das Gericht treffen, nämlich das Gericht des absolut gerechten Richters, und das ist Gott. Deshalb sei ein wahrhaftiger Zeuge, sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Das gilt auch für das Gebiet der Lügen ganz allgemein. Da haben wir schon öfters davon gehört in den Sprüchen. Vers 6. Viele schmeicheln dem, der Einfluss hat, und jeder will ein Freund dessen sein, der Geschenke gibt. Hier geht es um Anbiederung an Mächtige, an einflussreiche Menschen. Wie viele Menschen wollen Selfies mit Politikern machen? Oh, ich habe dem Kanzler die Hand gegeben, ich war zusammen mit dem und dem Politiker. Steckt ja in uns allen so ein bisschen. Ja, ich habe den gesehen, ich kenne den. Gestern haben wir ja auch den Bruder des Nationalrats getroffen, ist natürlich auch gefreut, aber ist auch nur ein Mensch, ja, wie wir alle. Aber wenn man sich anbietet an Mächtige, dann ist das besonders gefährlich. Solche Menschen, die sich anbiedern, die schmeicheln anderen, um Vorteile von ihnen zu erlangen. Aber Schmeichelei ist Sünde, denn sie entspricht nicht der Wahrheit. Es fängt schon an bei der Übertreibung. Wir sollen dagegen ehrlich sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. In der Politik, im Verhalten des anderen, in seinen Äußerungen ehrlich, aber auch in Liebe das sagen, damit er es auch annehmen kann. Und was Geschenke angeht, gilt, Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber Geschenke dürfen niemals dazu führen, dass wir uns durch Geschenke beeinflussen oder gar bestechen lassen. Das Thema kam auch schon öfters vor. Ihr merkt, wie die Dinge immer wieder betont werden, damit sie sich festsetzen in unserem Denken. Keine Beeinflussung oder Bestechung durch Geschenke. Und deshalb, liebe Seele, suche dir deine Freunde nicht nach dem Kriterium der Macht oder des Reichtums aus, sondern gemäß Ehrlichkeit und der Bereitschaft zur Hingabe. Viele schmeicheln dem, der Einfluss hat, und jeder will ein Freund dessen sein, der Geschenke gibt. Macht mich schon traurig, wenn es da heißt, jeder. Das steckt also in jedem Menschen von seiner sündigen Natur her. Aber der Herr Jesus kann uns helfen, das zu überwinden. Vers 7, da wird es noch drastischer. Den Armen hassen alle seine Brüder. Erst recht ziehen sich seine Freunde von ihm zurück. Jagt er ihren Worten nach, so sind sie nichts. Man kann auch sagen, sie machen leere Versprechungen, die nichts enthalten. Habt ihr das auch schon gehört, dass jemand sagt zu einem anderen, du nichts nutzt, du habe nichts, du Hungerleider, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. So was kommt in den besten Familien vor, dass es so schwarze Schafe gibt in der Familie, willst du nichts bringen? Und man zieht dann über sie her. Freunde ziehen drüber her, die eigenen Verwandten manchmal. Dabei ist dieses Urteil manchmal ungerecht. Ja, es gibt Menschen, die durch Faulheit arm geblieben oder arm geworden sind. Und die muss man ermahnen. Nicht beschimpfen, aber ermahnen. Unterschied. Beschimpfung bringt nichts, es führt nur zu Trotz und Verhärtung. Aber eine liebevolle und deutliche Ermahnung unter Gebet kann das Herz erreichen. Dessen, der durch Faulheit sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzieht. Es gibt Menschen, die durch Faulheit arm geblieben oder geworden sind, aber andere sind durch Krankheit oder Schicksalsschläge in die Armutsfalle gerutscht. Das kann schneller gehen, als man denkt. Man denke an den Scheidungskrieg und die Gütertrennung und was dann alles ist und plötzlich rutschen Menschen in die Armutsfalle, oft auch beide Parteien sogar. Oder eben durch Krankheit, dass man nicht mehr arbeiten kann und von heute auf morgen arbeitslos wird. Solche Menschen sollten wir nicht verachten, sondern ihnen beistehen, damit sie wieder auf die Beine kommen. Das ist der Unterschied zum Faulen. Der Unterschied, der durch Schicksalsschläge oder Krankheit arm geworden ist. Denen sollten wir helfen und sie nicht beschimpfen. Und diese Hilfe darf nicht geschehen durch leere Versprechungen, ja, ich helfe dir, und man tut dann doch nichts, sondern durch praktische Hilfe und durch Taten der Nächstenliebe. Dass man auch wirklich für sie da ist, ihnen beim Umzug hilft, ihnen hilft, vielleicht doch wieder eine entsprechende Arbeit zu finden, die sie ausüben können, bei der Kindererziehung hilft und. Soweit eine ganz kurze Gedanken zu Vers 7. Den Armen hassen alle seine Brüder, erst recht ziehen sich seine Freunde von ihm zurück. Jagt er ihren Worten nach, ihren leeren Versprechungen, so sind sie nichts. Vers 8. Wer Verstand erwirbt, liebt seine Seele. Wer Einsicht bewahrt, findet Gutes. Weisheit und Erkenntnis, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Und es gilt für uns, wachse in der Erkenntnis Gottes, entdecke die Schätze des geistlichen Lebens in seinem Wort. Suche nicht bei irdischen Quellen, sondern bei der Himmelsquelle. Dann werden dein Verständnis und deine Einsicht in die Geheimnisse Gottes und seine Schöpfung wachsen. Dann wirst du das Wesen des Menschen verstehen. Du wirst das Wesen der Sünde ergründen. Du wirst die Erlösung in Jesus Christus erkennen und erfassen können, wenn du in Gottes Wort zu Hause bist. Das ist das Beste, was du finden kannst. Wahre Gotteserkenntnis. Wer Verstand erwirbt, liebt seine Seele. Wer Einsicht bewahrt, findet Gutes. Dann kommt der Vers mit dem falschen Zeugen, das hatten wir schon, Vers 9, und dann gehen wir gleich weiter zu Vers 10. Es ist nicht schön, wenn ein Dummkopf in Überfluss lebt und wenn ein Diener über Fürsten herrscht. Wie kommt ein Dummkopf zu reichem Besitz? Bestimmt nicht durch seinen Verstand oder Fleiß. Dazu ist er nicht in der Lage, kann weder gut denken, noch ist er fleißig, weil er ja dumm ist. Wie kommt dann ein Dummkopf zu reichem Besitz? Nun, entweder er hat geerbt von seinen Vorfahren oder er hat den Besitz durch unehrliche Methoden erlangt. Zu dumm zum Arbeiten, aber nicht zu dumm, um andere zu betrügen oder einzubrechen oder irgendwelche anderen kriminellen Aktivitäten zu tun. Wenn er geerbt hat, stellt sich die Frage, kann er mit dem Erbe richtig umgehen? Ein dummer Mensch. Wahrscheinlich wird er es verschleudern, für sein Vergnügen verprassen innerhalb kürzester Zeit, sodass nichts übrig ist. Es gibt schon Millionenerben, die das in kürzester Zeit so hinausgeschmissen haben, dass sie dann verschuldet waren. Die haben es nicht angelegt, nicht gewirtschaftet. Er wird es verschleudern. Er wird, wenn eine Firma vererbt wurde, wird er die Firma in kürzester Zeit herabwirtschaften, herunterwirtschaften. Er wird die Angestellten unkorrekt behandeln und so weiter. Und deshalb gilt grundsätzlich, wer nicht die Gabe hat, eine Firma zu leiten oder gar, wenn es ein Politiker ist, ein Land richtig zu regieren, wer diese Gabe nicht hat, der sollte dies auch lieber unterlassen und nicht tun. Es sind schon manche Firmen bankrott gegangen durch die nächste Generation, wo eben die Kinder unfähig waren, das Familienerbe weiter zu erhalten. Sehr traurig dann für die Eltern und die Vorfahren. Deshalb kann man nur beten, möge Gott die richtigen Menschen an die richtigen Stellen setzen. Ob es Politik ist, ob es Geschäftsleben ist, ob es sämtliche Berufe und Tätigkeiten in der Gesellschaft sind. Die richtigen Menschen an die richtige Stelle. Und die falschen Menschen weg von diesen Stellen. Es ist nicht schön, wenn ein Dummkopf in Überfluss lebt und ein Diener über Fürsten herrscht. Vers 11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Es ist immer besser, den Zorn zurückzuhalten, als loszuschlagen und dabei jemandem Unrecht zu tun. Selbst wenn der andere Mensch einen Fehler gemacht hat, ist es sinnvoll, dieses erst in Ruhe zu klären, als diesen Menschen bloßzustellen oder zu bestrafen. Der Kluge, der von göttlicher Weisheit geleitet ist, ist nicht nur besonnen, sondern, wie es hier steht, auch großmütig, milde. Er kann Unrecht vergeben und kann dem schuldigen Menschen eine neue Chance zur Bewährung schenken. Das ist sehr großherzig und zeichnet einen gerechten Herrscher aus, auch einen gerechten Vorgesetzten. Wenn man im Betrieb etwas versiebt hat, oder wie man so sagt. Milde zeichnet einen gerechten Herrscher und auch Chef aus. Deshalb lerne davon, damit auch du dich in den Augen Gottes und der Menschen als klug erweist. Gehe milde und vergebungsbereit mit deinem Nächsten um. Sei nicht nachtragend. Klugheit macht den Mann oder den Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Das heißt nicht, dass einfach die Wahrheit nicht mehr gilt und dass Sünde nicht auch bereut werden sollte. Aber man muss nicht das immer wieder hochwühlen und nachtragend sein. Vers 12. Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber seine Gnade ist wie Tau auf dem Grase. Wunderbar poetisch hier beschrieben. Für König kann man heute auch Regierung einsetzen, Obrigkeit und überhaupt Vorgesetzte jeder Art, wenn man es verallgemeinert. Nun, Ungnade ist hier beschrieben. Die Ungnade des Königs und dann aber auch seine Gnade. Und man muss so sagen, wehe dem, der bei dem Herrscher oder bei dem Vorgesetzten in Ungnade fällt. Der Zorn der Schwertgewalt wird ihn treffen, so wie es im Römerbrief Kapitel 13 beschrieben ist. Falls der Herrscher einem Menschen die Begnadigung anbietet, dann sollte er diese Begnadigung auch annehmen. Der oberste Herrscher ist Gott. Sein Gericht wird furchtbar sein, aber er bietet jedem Menschen seine Gnade und Vergebung in Jesus Christus an. Dann wird die Ungnade ersetzt durch die Gnade, durch die Vergebung Gottes. Nimmst du diese Gnade freudig an? Die Ungnade des Königs ist das Brüllen eines Löwen, aber seine Gnade ist wie Tau auf dem Grase. Vers 13. Ein törichter Sohn ist das Herzeleid seines Vaters und eine zänkische Frau ist wie ein stetig tropfendes Dach. Habt ihr schon mal ein Dach gehabt, wo es immer getropft hat? Es hört gar nicht auf, da muss man dringend eingreifen und es zumachen. Ja, jetzt lachen die Männer und die Frauen sind irgendwie bedrückt, sehe ich. Es kann aber auch umgekehrt sein, das ist klar. Es gibt manchmal auch zänkische Männer, das sind nicht nur die Frauen. Das heißt manchmal. Also, ihr Lieben, wenn der Sohn töricht ist, oder überhaupt die Kinder, das kann auch genauso die Tochter sein, ja, wenn man törichte Kinder hat und wenn die Frau oder der Ehepartner zänkisch ist, bedeutet das ein großes Herzeleid für den anderen Elternteil. Wie sehr würde er sich wünschen, dass, in dem Fall beim Mann, die Frau mit ihm zusammen die Kinder in Ehrfurcht gegenüber Gott und den Eltern erzieht. Aber leider klappt es nicht in allen Ehen. In manchen Familien ist das schwer und da kann man nur beten, dass der andere Partner, Ehepartner, Elternteil seine Streitsucht ablegt und dass sich das noch ungläubige Kind zum Herrn Jesus bekehrt. Damit die Torheit, die Dummheit, die mangelnde Gottesfurcht weicht. Leider sind heutzutage viele Familien zerrüttet. Streit, keine richtige Erziehung, Kinder fallen in irgendwelche Süchte und Abhängigkeiten. Und da können wir nur beten, auch in Gemeinden, und auch helfen, dass die Familien stark werden, dass sie auch Unterstützung annehmen von der Bibel und durch biblische Beratung und dass jeder auch bereit ist, umzukehren zum Herrn und zu seinem Wort. Möge der Herr unsere Ehen und Familien stärken und uns zu gottesfürchtigen Eltern machen. Noch zwei Verse für heute Abend. Vers 14. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Frau kommt vom Herrn. Eine verständige, gläubige Ehefrau kann man nicht erben, sondern sie wird vom Herrn erbeten und geschenkt. Das gleiche gilt für den verständigen, gläubigen Ehemann. Das kann man nicht erben oder bezahlen oder sich kaufen. Es ist ein Geschenk Gottes. Wohl dem, der eine solche Frau oder einen solchen Mann gefunden hat. In Sprüche 31 wird das Loblied der tugendhaften Frau gesungen. Ich lese einige Verse daraus. Sprüche 31 in Vers 10 steht, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Und dann, da wird dann vieles aufgezählt, was sie alles tut, wie begabt sie ist auf vielen Gebieten, ob sie in der Familie ist, im Haushalt, aber auch im Geschäftsleben. Auch das ist hier schon erwähnt in Sprüche 31. Und dann heißt es noch am Schluss des Buches Sprüche, ab Vers 26, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls und sagt, viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Das ist der letzte Vers im Buch der Sprüche. Ihr seht, wie wichtig das ist. Eine Ehe, wo wirklich das Lob Gottes gesungen wird. Schönheit vergeht, aber die Gottesfurcht, die ist entscheidend. Ja, ich könnte jetzt noch viel sagen über Ehe, Familie. Aber das war kurz eine Gedanken zu Vers 14. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Frau, die kommt vom Herrn. Und jetzt, letzte Vers für heute Abend, Vers 15. Faulheit versenkt in tiefen Schlaf. Wer nachlässig ist, muss hungern. Es ist ein Naturgesetz, liebe Freunde. Der Faule wird immer fauler. Der wird nicht von sich aus fleißiger. Der wird immer fauler. Warum? Seine Muskeln bilden sich zurück. Da liegt er nur noch im Bett herum. Und auch seine Gehirnkräfte lassen nach. Strengt sich auch mit dem Denken nicht mehr an. Der lebt am liebsten im Schlafenland, liegt im Bett, lässt sich eine Leitung bauen, wo direkt das Essen und vielleicht noch der Alkohol in seinen Mund tropft. Ich habe so jemanden gekannt, der lacht. Das war das Rauschmännle im Badischen. Und da, über den hat man so Geschichten erzählt, dass der nur im Bett liegt und hat eine Leitung gebaut von der Kneipe drüben an sein Bett, wo das Bier direkt eben morgens schon in den Mund tropft. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat. Ich habe es nie gesehen, aber so Sachen haben sie über den das Rauschmännle oder den Rauschmann erzählt. Das ist traurig. Das ist wirklich kein Vorbild, sowas. Also da haben sich auch die Gehirnkräfte zurückgebildet. Und man weiß auch, dass bei jedem Vollrausch, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Gehirnzellen absterben. Ja, und dadurch sinkt natürlich die Leistungsfähigkeit. Immer tiefer rutscht der Faule in den Teufelskreis der Untätigkeit hinein. Und infolge der Faulheit kommt die Armut. Die Armut, und zwar die selbstverschuldete Armut. Nicht, weil er nicht arbeiten könnte, sondern weil er nicht arbeiten will. Und so ein Mensch ist selber schuld. Ausnahme, wenn er wirklich krank ist und nichts machen kann. Das gibt es natürlich auch, wenn jemand bettlägerig ist, ist was anderes. Aber wer arbeiten kann und nicht will, der ist selber schuld, wenn er und seine Familie, wie man so sagt, den Bach hinuntergehen. Sehr traurig. Bei Faulheit ist die Arbeit selbstverschuldet, die Armut selbstverschuldet, bei Krankheit nicht. Und so heißt es auch im Neuen Testament, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nicht wer nicht arbeiten kann, wer nicht arbeiten will. Und deshalb der Ruf, am Schluss jetzt auch heute Abend, wache auf, du Fauler, der du schläfst, kehre um zum Herrn und führe ein ordentliches Leben, das Gott und deinen Mitmenschen Freude macht. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass ihr dazu euch erhebt. Ja, lieber Herr, wir haben jetzt wieder vieles gehört, was uns zum Nachdenken anregt, was uns aufrüttelt aus dem Schlaf, der Sünde, der Faulheit, der Trägheit, der Oberflächlichkeit. Schenk doch, dass wir in deiner Weisheit und Gottesfurcht wachsen, Herr, dass wir dich lieben und deine Liebe weitergeben, nicht zu träge sind dazu, sondern brennen in der Liebe zu dir und zu den Mitmenschen, gerade auch zu denen, die noch verloren sind. So lass uns deine Diener sein und dich ehren durch Wort und Tat, durch unser ganzes Leben. Amen.